Heute geht's durch die Wüste, ne? In der Dunkelheit. Ja, ihr habt es ja spannend gemacht bis zum Letzt, was so das Thema für heute ist, für was das E steht. Und das E steht für Evangelisation. Oh, das ist so breit gefächert. Da müsste man eigentlich ein Wochenseminar drüber halten, ne? Wir sind die, die wir evangelisieren. Wie evangelisieren wir? Sind wir Evangelisten? Berufung? Wie mache ich's? Ich habe es mal ein bisschen eingezäunt in eine Geschichte, die wir im Lukas-Evangelium finden. Und da hat es auch ganz viel mit Identität zu tun. Kapernaum, irgendwo so um 29, 30 nach Christi, weiß man nicht genau. Ein besonderer Tag. Hätte man damals schon Druckereien gehabt, dann würden überall Plakate hängen. Der Rabbi kommt. Ne? Welcher Rabbi? Na der! Ne? Gibt ja viele, aber der eigentliche, von dem sie alle sprechen. Und der wird heute Nachmittag oder am späten Abend, frühen Abend vielleicht, 16 Uhr, 17 Uhr, im Versammlungshaus von Kapernaum sprechen. In diesem Kaff. Und da war natürlich alles auf den Beinen. Ne? Termine wurden verschoben, schnell noch irgendwas geändert und los in die Versammlungshalle. Und alles war auf den Beinen, in die Versammlungshalle, besonders die Frommen. Die Geschichte dazu finden wir im Lukas-Evangelium. Es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Aber weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Christus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Was nimmt er sich raus, dass er solche Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, ging heim und pries Gott. War also voll was los in Kapernaum, wo sich diese Geschichte zugetragen hat. Und alle waren auch unterwegs. Und der Gelähmte, ich nenne ihn mal, weil der Name nicht überliefert ist, Mosche. Ne? So ein typischer Name aus der damaligen Zeit, Mosche. Mosche wollte auch dorthin, aber er konnte nicht. Aber er hatte ein paar Freunde, die ebenfalls die Plakate gelesen haben, dahin wollten, und die haben ihn einfach mitgenommen. Die tragen ihn dahin, weil er wäre da gerne hingegangen, aber er wurde durch seine Lähmung, durch seine Krankheit aufgehalten. Der hätte es vielleicht auch gern gemacht. Aber es ging nicht, also blieb den Freunden nichts anderes übrig, als ihn dorthin zu tragen. Und das ist eine traurige Sache, das mit der Lähmung, wenn man laufen will, weil man kann nicht. Aber die Lähmung, die ist auch symbolisch. Es gibt symbolische Lähmungen angesichts einer Evangelisation, angesichts von Evangelium. Es gibt symbolische Lähmungen, wenn es darum geht, sich unter das Wort Gottes zu begeben. Hast du vielleicht auch schon mal mitgekriegt, ne? Du lädst jemanden ein, eine christliche Veranstaltung. Kommst da hin, 19.30 Uhr, voll was los, gute Atmo, kommst du vorbei? Jo, mach ich. Ja, ich warte auf dich, ich lege meine Jacke auf meinen Platz neben dich und dann kannst du da sitzen. So, dann kommst du da hin, 19.30 Uhr, Programm hat angefangen, 19.40 Uhr, keiner da. Was ist passiert? Naja, es ist ganz oft so, ne? Wenn wir Leute einladen in so eine Veranstaltung, wo das Evangelium gepredigt wird, wo Evangelium geschieht, dann ist es nicht selten, was bei diesen Leuten ausgerechnet an dem Tag was dazwischen kommt. Das habe ich ganz oft erlebt. Ja? Du lädst deinen Kollegen ein, du lädst deinen Nachbarn ein Und dann kommt er nicht. Und am nächsten Tag fragst du, warum bist du nicht gekommen? Dann sagt er, kannst du dir vorstellen, ausgerechnet an diesem Abend kam meine Schwiegermutter unangemeldet mit 3 Koffern. Ne? Da konnte ich nie weg. Oder dein Kollege, den du eingeladen hast, der sagt, ja, ich konnte nicht, die Kinder, die sind sonst so brav, aber ausgerechnet heute Abend haben sie so einen Stress geschoben, ich konnte meine Frau mit den Kindern da nicht alleine lassen. Ne? Ich kam nicht weg. Und so weiter und so weiter. Und dein Kollege oder dein Nachbar muss absagen. Liebe Freunde, die ihr evangelistisch unterwegs seid, habt ihr das schon mal beobachtet? Das ist doch verrückt, ne? Ganz oft ist es so, wenn es um Jesus geht, dann sind viele Menschen plötzlich irgendwie wie gelähmt. Sonst eigentlich nicht. Aber wenn es darum geht, kommt immer, oder nicht immer, aber kommt sehr oft irgendwas Komisches dazwischen, dass sie nicht da sind. Ich nenne das mal symbolische Lähmung. Da ist ein Freund, ein Bekannter von mir, vor einigen Jahren, ich habe ihn mit der Warmblinkanlage am Straßenrand gesehen und habe ihm noch ein bisschen geholfen. Und dann kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch. Ich habe ihn dann nach Hause gebracht, das Auto ans Abschleppseil, ne, und dann nach Hause gezogen. Da ging gar nichts mehr bei dem Auto. Dann dachte er, komm doch ein bisschen mit rein und dann haben wir uns unterhalten. Und ja, dann kamen wir auch so ein bisschen ins Gespräch über Jesus. Und ja, man hat gemerkt, er hat wirklich Interesse. Ich habe ihn dann noch, damals, das war schon eine ganze Zeit lang her, gab es noch Kassetten. Habe ich ihm Kassetten von Willem Pahls dagelassen. Ne? So, hatte so 3, 4 Kassetten gehabt und ich sagte, du pass auf. Das, was du da von der Kassette hörst, nicht von dem gleichen Mann, aber von jemand anderem, das gibt's live. Ne? Überall in Deutschland, das nennt sich Pro Christ. Was? Na, das ist ja stark, da will ich auch mal hin. Jo, kommst du, ne? Ja, komm ich, ne? Dann haben wir uns verabredet auf einem geografischen Mittelpunkt. So, ne? Du kommst da hin und dann fahren wir da zusammen hin. Wenn du da keinen kennst, ich gehe da mit dir da rein und dann treffen wir uns da. Ne? Und wer nicht kam, war Arthur. 3-mal. Und jedes Mal ist irgendwas dazwischen gekommen. Beim ersten Mal eine Kleinigkeit, beim zweiten Mal eine Kleinigkeit, beim dritten Mal wollte er es nicht sagen. Ich sage, ist irgendetwas los mit dir? Nee, alles gut, aber ja, irgendwie klappt es nicht. Ne? Eine symbolische Lähmung. Oder hier zu Ehlenbeik, letztes Jahr, Ehlenbeik 18. Im Vorfeld waren wir bei einem Club eingeladen, der hat den witzigen Namen MC CEDAS. Motorradclub. Und CEDAS steht für Club der alten Säcke. Also alle so alt wie ich. Oh, da waren wir auf einer Veranstaltung von denen und hatten Mordspaß. Die haben Motorball gemacht. Fußball mit Motorrädern, das musst du dir anschauen. So Enduros und dann mit einem Riesenball und dann geht das immer hin und her. Und jo, was zusammen getrunken und unterhalten und so. Und ich zu dem Vizepräsi damals, Bomber hieß er. Oder heißt er noch? Sah auch ein bisschen so aus, ne? Ich sage, pass auf, die Holy Riders waren jetzt bei euch. Ne? Wir haben eure Einladung angenommen. Die hatten Angst, dass zu wenig Leute kommen. Die haben dann überall in den Clubs Werbung gemacht. Ja, Holy Riders, kommt ihr denn da wenigstens hin? Ja, klar, Motorball haben wir noch nie gesehen, interessiert uns auch. Ne? Wie gesagt, einen schönen Nachmittag miteinander verbracht. Dann sage ich, pass auf, aber wir haben in 2 Monaten auch eine Veranstaltung, und zwar nennt sich das Ehlenbike. Ja, kleine Frage, kommen wir hin. Ne? Also ich verbürge mich dafür, ich komme da hin und nehme noch 2 Leute mit. Ehlenbike 18 kam, wer war nicht da? Bomber. Und dann hinterher habe ich recherchiert, ausgerechnet an dem Tag, da musste er ins Krankenhaus, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und die beiden, die er mitbringen wollte, die waren dann bei ihm auch im Krankenhaus, um ihn im Krankenhaus zu besuchen. Wieder so eine Sache. Ne? Also es ist so oft so, wenn Menschen sich Richtung Gott bewegen wollen, dann sind sie oft irgendwie gelähmt und sind nicht da. Ne? Und diese symbolische Lähmung kann auch noch andere Gründe haben. Es gibt verschiedene Varianten der symbolischen Lähmung und einige davon möchte ich euch kurz aufzeigen. Das sind Menschen, die eigentlich kommen wollen, aber aufgrund von symbolischer Lähmung nicht kommen können. Da haben wir zum ersten Mal diese intellektuellen Vorbehalte. Evangelisieren, die Christen, christliche Veranstaltung. Ja, die erzählen doch da irgendetwas, was man heute nicht mehr glauben kann. Ne? Wie zum Beispiel die Sache mit der Evolution. Das kann man doch nicht glauben. Ich werde das jetzt hier nicht erklären, warum man das trotzdem glauben kann. Dafür fehlt uns die Zeit. Aber das sind so typische Vorbehalte. Also da kannst du nicht hingehen. Ne? Die glauben an eine Schöpfung aus dem Nichts. Die glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Ne? Und die schütteln dann manchmal den Kopf, weil die Christen glauben ja nicht mal, dass 3 gleich 3 ist. Und die sagen 3 gleich 1. Ne? Das ist mathematisch völlig unmöglich. Also die glauben Sachen, da kann man da kann man nur davon, da kann man nur den Kopf schütteln. Ne? Naja, und ich werde nicht auf das alles eingehen, aber es ist doch eigentlich ganz einfach. Man muss von einer Grundlage ausgehen. Wenn ich daran glaube, dass es jemanden gibt, der alles gemacht hat, dann ist auch alles machbar, oder? Nur so ein bisschen Philosophie, ne? Wenn ich daran glaube, dass jemand das Wasser erschaffen hat, er kann doch auch selbst übers Wasser gehen, ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen. Und damit kann man schon die ganzen intellektuellen Vorbehalte auseinandernehmen. Das ist ein bisschen Handwerkszeug jetzt für Leute, die evangelistisch tätig sind. Ne? Muss man natürlich ins Detail sein, da habe ich hier nur für nicht die Zeit, aber es geht von diesem Ursprungsgedanken aus. Glaube ich, dass jemand allmächtig ist, kann der auch alles machen. Glaube ich, dass jemand das Wasser geschaffen hat, kann er auch übers Wasser laufen. Wenn ich das nicht glaube, dann muss ich es mir wissenschaftlich erklären und dann wird es schwierig. Eine andere Lähmungsvariante ist die evangeliumsfeindliche Religiosität. Und das ist erstmal schwer. Ne? Religion und Evangelium ist doch das Gleiche, oder? Man kann doch nicht religiös sein und evangeliumsfeindlich, oder? Oh ja, das geht sehr gut. Und zwar, wenn Leute anfangen, so über uns nachzudenken, nehmen wir mal unsere Gemeinde, ne? Leute in Orsen oder in Kartenhausen oder in Lager, die denken vielleicht, die sind irgendwie anders da in Ehlenbruch. Die sind irgendwie anders. Die stehen auf beim Singen. Ne? Die stehen auf beim Singen. Die fassen sich beim Singen sogar ans Herz. Ne? Was ist mit denen denn los? Ne? Die erheben die Hände und dann beten sie frei, nicht auswendig. Das kenne ich so nicht. Wenn ich das nicht so kenne, gehe ich da auch nicht hin. Ne? Ja? Also wenn ein religiöser Mensch sich unter Wiedergeborene begibt, dann lähmt ihn der Teufel nicht selten mit Unwohlsein. Weil das, was da so frei und so von Herzen kommt, praktiziert wird, das erschüttert ihn und das gefällt dem Teufel nicht, dass Leute erschüttert werden. Der hält sie lieber im Dornröschenschlaf. Ne? Ja, der Teufel liebt Dornröschen. Das Märchen, das liebt er. Ne? Wenn Dornröschen da in ihrem 100-jährigen Schlaf sind, dann darfst du alles machen. Du darfst die Hecke schneiden, du darfst die Rosen begießen, aber du darfst nicht mit dem Schwert da durchgehen. Dann fängt er an, irgendwas zu inszenieren. Ne? Bloß nicht. Also der Teufel will immer verhindern, dass ein religiöser Mensch, der nicht wiedergeboren ist, sich unter die Wiedergeborenen begibt. Und dann bringt er so ein Unwohlsein in ihn rein. Die sind komisch, du. Was können die denn da mit dir machen? Die sind irgendwie komisch, ne? Wo bin ich da bloß reingeraten, denkt sich so manch einer. Und so ein innerer Kampf geht los und der Teufel immer, ja, geh da bloß nicht hin, geh da bloß nicht hin. Der eigentliche Grund hinter dieser evangeliumsfeindlichen Religiosität ist der, dass da zu viel Licht ist. Und der Teufel hält die Leute gerne im Dunkeln des Unbewusstseins, des Unwissens. Und er scheut die Wahrheit. Und der Schlüsselvers dazu steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19 und 20. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Allein der erste Satz in Verbindung mit Gericht finde ich schon stark. Ne? Ja, aber machen wir mal weiter. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht gern in das Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Die da in Ehrenbruch. Was sind denn das für welche? Sind die katholisch? Nein. Sind die evangelisch? Nein. Ah, dann sind sie eine Sekte, ne? Ja. Werden wir Holy Riders auch immer wieder gefragt. Hat ihr eine Sekte und immer... Einer, der es leid war, das dauernd zu erklären, warum er keiner Sekte angehört, der hat mal gesagt, ja, wir sind eine Sekte. Wir ziehen uns nach der Veranstaltung weiße Roben an mit spitz zulaufenden Mützen. Das war mehr ein Joke. Eigentlich kann man dem Vorwurf sogar mit Ja entgegnen. Ja, klar sind wir eine Sekte. Als das Christentum nach Rom kam, da hat die Stadtbevölkerung gesagt, Sekte. Schon immer. Das war nie anders. In der Apostelgeschichte 3 steht es so. In der Apostelgeschichte steht es dreimal, dass die Christen als Sekte bezeichnet worden sind. Und als das Christentum nach Rom kam, da sagte die Stadtbevölkerung Sekte. So, dann wurde die Gemeinde in Rom aber richtig groß. Über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte wurde die Gemeinde in Rom richtig groß, sodass sie überall in Europa Filialen hatte. Was für eine Firma. Eine Firma, die in jedem Dorf in Europa eine Filiale hat. So groß wurde die Gemeinde in Rom. Ne? Und dann kam die Kirche der Reformation und dann haben die Gemeinden Roms gesagt, das ist jetzt die Sekte. Okay, dann waren jetzt die Evangelischen die Sekte, so in der Anfangszeit. Ne? Und aus der evangelischen Kirche sind die Freikirchen hervorgegangen. Dann haben wiederum die Evangelischen über die Freikirchler gesagt, das ist jetzt die Sekte. Es ist egal. Ne? Sekte heißt einfach nur Abschnitt und das macht kein Problem. Nur wenn man den Begriff mal so erklärt. Ne? Ach, übrigens so nebenbei bemerkt, weißt du eigentlich, warum Ameisen ungerne in die Kirche gehen? Die wollen lieber Insekten bleiben. Ne? Nur so. Evangelistisch kann man dieses Argument ganz einfach entkräften, indem wir uns gar nicht erst darauf einlassen, was ist katholisch, was ist evangelisch, was ist freikirchlich, sondern ganz einfach mein Standardsatz, und der zieht und der ist auch wahr. Wir machen niemals Werbung für eine Organisation. Uns geht es nicht um die Organisation. Ich will hier keinen aus Orsen oder aus Kachtenhausen zum EFGLer machen. Ich mache nur Werbung für eine Person. Es geht mir nicht um, was ist richtiger als richtig, was ist besser als gut, was ist entscheidender als entscheidend. Es geht mir nicht um eine Organisation, es geht mir um eine Person. Und die heißt Jesus. Denn die Organisation kann nicht retten, sondern nur Jesus kann retten. Amen. So ist es. Naja, und dann haben wir noch eine dritte, wir haben viel mehr, aber ich wollte nur vier kurz anreißen. Das ist die Lähmung der okkulten oder auch psychischen Bindungen. Die eigentliche Furcht vor den Wiedergeborenen beruht auf dem Zustand der Finsternis im Herzen jener, die Jesus noch nicht kennen und die der Teufel dadurch durch Religion und Sünde gefangen hält. Wenn dann aber noch okkulte Bindungen hinzukommen, verstärkt sich die Angst und die innere Abwehr, die ohnehin schon da ist, die wird noch vehementer sein. Und da hilft eigentlich nur eins, Gebet, Gebet, Gebet. Mittwoch können wir es wieder einüben, ne? 20 Uhr bei Kaschkes. Nur kurz gestriffen. Und die letzte, auch nur kurz angerissen, wir wollen uns da nicht zu lange aufhalten, das ist die symbolische Lähmung, weil man von den Christen enttäuscht ist. Ganz oft. Ganz viele Leute haben Gott satt, weil irgendwas passiert ist in ihrer Verwandtschaft. Durch die Frommen, durch die Christen. Und du brauchst nur den Fernseher anmachen oder die Zeitung aufschlagen, dann liest du das. Ne? Missbrauchsskandal. Ein Herbergsvater eines christlichen Freizeitheims hat sich an 12-jährigen Kindern vergriffen. Eines christlichen Freizeitheims, letztens noch gelesen. Und wenn einer das liest, dann ist er klar, was soll ich denn bei denen? Die sind so viel schlimmer als wir. Ne? Die sind so viel schlimmer als unsere Leute. Ne? Und der Name Gottes wird aufgrund dessen verlästert. Es waren auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Und die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen, um dann es abzurunden. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Arno und Andreas haben das mal einmal so besungen. Wenn einem Christus durch die Christen ziemlich unglaubwürdig ist, wenn einer Gottes Liebe in der Kirche vermisst, wenn einer einen Frommen kennt, der Frau und Kinder schlägt, wo träges Herz und stumpfes Hirn mit Christsein sich verträgt, wenn reich und rechts und fromm sein an den Christen lang schon stört, kann Jesus spüren, auch wenn er auf dem Ohr nichts mehr hört. Und sie schildern da die Geschichte, wo der Petrus in seinem Eifer für Christus einzutreten dem römischen Legionär in das Ohr abgehauen hat mit seinem Schwert. Ein Paradebeispiel von einem römischen Soldaten, der von einem Christen enttäuscht wurde. Aber was macht Jesus? Lass ihn doch von Christen enttäuscht sein. Und was Petrus da gemacht hat, war sicherlich nicht in meiner Absicht. Aber komm her, ich mach's Ohr wieder dran. Es klingt so einfach, aber es steckt so viel Tiefe hinter diesem Vorgang. Okay, jetzt haben wir die Lähmungen mal kurz angeschaut oder aufgereiht. Jetzt wollen wir doch schauen, wie wir das überwinden. Das finden wir wieder in dieser Geschichte. Wie überwinden die Freunde nun die echte Lähmung, was wir symbolisch dann deuten werden, bei ihrem Freund, bei Mosche? Sie scheuen weder Kosten noch Mühen und tragen ihn einfach zum Versammlungshaus. Vielleicht haben sie nicht mal gefragt, ne? So, Basta, kommst jetzt einfach mit. Ja, aber ich will, nein, Ruhe, ne? Das kannst eh nichts machen. Sie haben ihn einfach dann auf die Trage geklemmt. Heute würde man sagen, noch zwei Spanngurte drum, Spannratschen, dass er nicht abhauen kann, ne? Und dann haben sie sich auf diesem Fußweg gemacht, der auch nicht so ganz easy war, denke ich mal. Das wird schon eine Strecke gewesen sein, bis sie dann an der Halle angekommen seien. Vielleicht machen wir es auch einfach, so Leute einfach mitnehmen. Ne? Ich habe schon Situationen gehabt, anhand dieser Beispiele, yo, ich komme, und dann war er nicht da, dass ich gesagt habe, du, ich warte mit laufendem Motor vor deiner Haustür. Ne? Musst nicht mal selber fahren. Weil ich weiß, was da passiert. Ne? Der Teufel macht irgendeinen Stress und dann können sie nicht kommen und wow, dann wird es wieder nichts. Ne? Vielleicht macht man es auch einfach so. Die Freunde haben das einfach so gemacht. Die haben den Moscher einfach mitgenommen, die waren ausdauernd und die haben einen richtigen Aufwand betrieben. Sie holen ihn ab, sie scheuen keine Mühe, sie teilen sich die Kosten, da komme ich später noch drauf zu sprechen, und sie sind erfinderisch, ihn zu Jesus zu bringen. Welch ein Einsatz von Menschen für einen Menschen, der Jesus braucht. Und was auch wichtig ist, sei neu natürlich. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich in meiner Vorbereitung gesagt habe, sei einfach natürlich. Ja, fast richtig. Sei einfach natürlich. Bevor ich vollzeitlicher Evangelist war, habe ich im Markauf im Baumarkt gearbeitet und da hatte einer, der hat es immer so ein bisschen auf mich abgesehen. Der wollte mich immer so ein bisschen provozieren. Und dann kam er immer an montags. Boah, Fischi, gestern, ne? Am Wochenende. Da, was wieder krachen lassen. Ne? Party und die Girls waren scharf und wow. Und dann erzählte er so. Dann guckt er mich so an, ne? Und ich so, Herr Geppert hieß, wir nannten alle, Geppi haben wir alle zu ihm gesagt, ne? Geppi. Gestern in der Gemeinde, das war hart, ey. Da war Lobpreis, da haben wir von Jesus gehört. Und ich habe genauso begeistert von der Sache erzählt, die mich erfüllt, wie das, was er erlebt hat. Und ich, man kann doch eine religiöse Veranstaltung nicht so kommentieren. Boah, das war krass. Und so. Ich dachte, doch, das war krass. Komm mal mit, ne? Ja, lass mal, ne? Ja? Rede einfach natürlich. Sei genauso begeistert von dem, was du mit Jesus erlebst, was ja viel stärker ist, wie die von ihrem scharfen Wochenende was erzählen. Und die fangen an nachzudenken. Oh, natürlich, wenn du sagst, ich war in der Kirche, oh, da haben wir auch noch eine Fastenzeit gehabt. Ne? Nicht schlecht, nicht, dass das schlecht ist. Aber erzähl es, ne? Wie Jesus dich berührt hat und was das mit dir macht und wie gut das ist. Und die Leute fangen an, wow, Mensch, ist ja interessant. Wollen wir drüber nachdenken. Und was Wichtige an der Neunatürlichkeit ist, sei nicht religiös, wenn du von Jesus erzählst, sondern lebe aus der Kraft deiner neuen Natur. Du hast nämlich etwas Neues bekommen. Und wenn du das, ich sag's mal so, in dir aktivierst und nach außen bringst, dann hat das Zugkraft. Dann werden die Leute etwas merken. Dann sehen sie nicht den alten Müller, Meier, Schmidt oder Schulze in dir, sondern dann merken sie den Jesus in dir. Wenn es dir gelingt, den nach außen zu bringen. Ist mal so ein bisschen so wie mit Spider-Man. Ne? So jetzt Jesus, Müller, Spider-Man. Spider-Man hat eine Tarnidentität, der heißt im Film Peter Parker. So, jetzt stell dir vor, da passiert irgendetwas. Ne? Da fällt ein Kind von der Brücke runter. Wenn er da jetzt als Peter Parker hingeht, plumps, im besten Fall nasse Klamotten, hat nichts gebracht. Ne? Aber wenn er da als Spider-Man hingeht, wenn er sich auf seine, sagen wir da, übernatürliche Identität konzentriert, und dann so ne, sein Kostüm hat und sein Netz rausschmeißt, dann holt er den noch im Fall mit dem Netz vorm Aufprall raus und stellt den wieder auf die Brücke. Und ja, Spider-Man, danke. Ne? So. Versteht ihr, was ich meine, so den Zusammenhang? Als Peter Parker kann er da nicht viel machen. Aber als Spider-Man, da kann er helfen. Und da kann er etwas Wunderbares veranstalten mit dem, der da in Gefahr ist. So, wenn du in deiner alten Natur unterwegs bist, dann kommt vielleicht die Kraft des guten Vorsatzes. Dann kommt vielleicht so ein bisschen Religiosität. Das macht nicht viel mit ein. Aber wenn das Neue, was in dir ist, zum Ausdruck kommt, dann wird es was werden. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was meint ihr, was mit Menschen passiert, wenn sie den Christus in dir mit der Hoffnung der Herrlichkeit herausspüren? Das wird etwas ganz anderes mit den Leuten anstellen. Aber damit du die neue Natur in dir entfesseln kannst, braucht sie Kraft. Die neue Natur wirst du nicht zum Ausdruck bringen, wenn du sie nur sonntags in der Kirche auflädst. Wie mit dem Handy genauso. Ein Handy hat so viele Funktionen heutzutage. du kannst da nicht nur mit telefonieren. Die meisten kaufen sich nicht ein Handy, damit sie telefonieren wollen, sondern was anderes. Wow, du kannst so viel mit dem Handy machen. Du kannst in Kommunikation mit anderen Leuten treten. Du kannst Videos gucken. Du kannst Leute damit beeindrucken mit dem Teil, was du da hast. Aber ganz ehrlich, wenn du das nicht auflädst, sondern nur sonntags, dann ist spätestens Dienstag, Mittwoch Feierabend. So. Und wenn du deine neue Natur nicht in der Ladestation von Stillezeit, Lobpreis und Gebet auflädst, da ist er ähnlich. Dann ist das zwar da, aber das setzt sich nicht durch in dem, was du bist und was du darstellst. Also, überwinde die symbolische Lähmung. Die Freunde in unserer Geschichte, die waren vielleicht ein bisschen spät dran. Das Versammlungshaus war so voll, dass sie den Moschel zwar so bis vor die Eingangstür gebracht haben, aber sie kamen nicht durch, weil es war bis zum letzten Platz gefüllt. Wahrscheinlich standen die auch noch draußen. So, das war die Situation. Die kommen also mit der Trage, wollen den Moschel zu Jesus bringen, das ist ja nun ihre Absicht, aber sie kamen nicht zu Jesus durch, weil die ganzen Frommen da drin waren. Ja? Der Text sagt, Pharisäer waren gekommen, Sadduzäer waren gekommen aus Samarien, aus Galiläa und sogar aus der Hauptstadt Jerusalem. Also, die Kirche war voll, voller frommes Volk und die evangelistisch Gesinnten konnten Mosche wegen der Anzahl der Frommen nicht zu Jesus bringen. Und die müssen das ja auch irgendwie mitgekriegt haben, dass sie da mit der Trage hinkommen. Und anstatt zu sagen, ey, da kommt ein Hilfsbedürftiger, ne? Lass uns mal eine Gasse bilden, dass der zu Jesus durchkommt. Passiert nicht. Vielleicht haben sie den Mosche nicht mal mehr bemerkt. Ne? Das ist auch so typisch für unsere Kultur. Die Frommen sehen den Hilfsbedürftigen gar nicht erst. Die sind so auf ihre Programme und Abläufe fixiert, dass der gar nicht wahrgenommen wird. Also Fakt ist, Fromme verhindern, dass hier ein Mensch zu Christus findet. Kommt dir das bekannt vor? Fromme verhindern, dass hier ein Mensch zu Christus findet? Da spreche ich mit Daniel. Das war auf einer Hochzeit von einer strengen russlandsdeutschen Gemeinde, war ich eingeladen. Und ich spreche mit Daniel und Daniel war so das schwarze Schaf der Familie. Und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch, weil Daniel muss ab und zu mal raus. Also nicht Daniel heiratet, sondern eine Schwester heiratet. Daniel muss ab und zu mal raus, eine rauchen. Und dann kam ich mit ihm so ein bisschen ins Gespräch und dann erzählt er mir, wie ihm die Leute dieser Gemeinde die Lust auf ein Leben mit Jesus verdorben haben. Was für eine Tragik. Und dann spricht er von Gesetzen, dann spricht er von Lieblosigkeiten und von Langeweile. Welch eine Tragik. Jesus wird immer wieder zugestellt durch Fromme und durch das, was sie fabrizieren. Traditionen, unbegreifliche Regeln, Verbote, Ordnungen, Rituale, festgefahrene Positionen, Heuchelei und durch ein unattraktives Leben. Und in unserem Text steht in Lukas 5, Vers 19, und weil sie ihn wegen der Menge der Leute nicht zu Jesus bringen konnten oder weil sie wegen der Menge der Leute keinen Zugang fanden, weil sie wegen der Menge der Frommen keinen Zugang fanden. Ist das nicht traurig? Traurig für Daniel, traurig für viele andere, aber nicht traurig für Muschel. Denn trotz dieser Widerstände, die Freunde geben einfach nicht auf und die finden eine spektakuläre Lösung. Wenn ich nicht glauben würde, dass es in der Bibel steht, würde ich mir vorstellen, das hat irgendwie so ein Jesus-Freak-Preacher erfunden. Ne? Das wäre so eine typische Jesus-Freak-Preacher-Geschichte. Ja, Dach aufgedeckt, das steht aber da drin. Ja, das steht tatsächlich da drin. So, die finden also eine Lösung. Sie wussten, wir können nicht rein. Die Lähmung haben wir schon mal überwunden, indem wir ihn da hingebracht haben. Jetzt würden wir gerne reinkommen. Alles zu. Jesus ist verbarrikadiert, voll mit Frommen. Kommen wir zu Jesus nicht durch. Okay, langes Gesicht nach Hause, das war es dann wohl. Ne? Nee, die sagen, nein. Wir wollen den Mann, wir geben nicht er auf, bis wir ihn vor die Füße Jesu gelegt haben. Egal, welche Widerstände jetzt noch kommen. Und dann überlegen sie sich was. Und in der Halle lauschen die Pharisäer und Sadduzäer den Ausführungen des Rabbis. So, hören so zu. Aber plötzlich wird es da laut von oben. Immer wieder kommt Krach von oben. Was ist denn da los? Ne? Da klopft was und da wird gesägt oder so. Die hören die Geräusche, können die irgendwie auch nicht zuordnen, weil sie sich gar nicht vorstellen können, was die Freunde da veranschauen. Auf jeden Fall ist immer wieder Krach und gucken ab und zu mal hoch und dann ja weiter zuhören, konzentriert euch, guckt nicht, hier spielt die Musik, ne? So, weiter nach vorne gucken, okay, der Oberpharisäer hat es nochmal gesagt, jetzt nicht da oben hingucken, ist schon, wird sich schon alles erledigen, wird irgendwie ein Adler sein oder keine Ahnung. Dann auf einmal rieselt der Staub, ne? Staub rieselt runter, Jesus muss sein Referat unterbrechen, die Pharisäer schauen hoch, die Sadduzäer husten, so, ne? Alles voll Staub und die ganze fromme Gesellschaft ist hell entsetzt. Was geht denn da ab? Mann, wir haben Gottesdienst, die heilige Stunde und da, das gibt's ja wohl nicht. Ne? Ja, Mosches Freunde haben einen gehörigen Dachschaden verursacht mit höchst erfreulichen Folgen. Und dann ist das Dach plötzlich offen, ein endlich mal freier Blick zum Himmel. Ja, und dann wird der Hilfsbedürftige auf einer Trage an den Seilen heruntergelassen bis vor die Füße Jesu. Und über die Kosten haben die überhaupt noch nicht nachgedacht, ne? Wer bezahlt denn das eigentlich, ne? Und die Pharisäer ganz bestimmt nicht. Aber die haben vielleicht schon überlegt, komm, wir schmeißen hinterher zusammen. Egal, was lässt man sich nicht alles einfallen, um einen Menschen zu Jesus zu bringen? Du auch? Wir auch. Ja, als Gemeinde. Zum Beispiel bei Ehlenbeik. Was meinst du, wie manche Fromme den Kopf über diese Aktion schütteln? Angesichts dessen, was wir hier veranstalten. Was? Die laden Biker ein, das sind doch diese Kriminellen, ne? 100 Motorräder auf dem Motorrad und dann machen die sowas wie Memorial Flame, haben sie noch alle? Biker Blessing? Da lassen die auf dem Hof von Ehlenbruch die Motoren aufheulen, dann husten nicht nur die Pharisäer, dann husten auch noch ein paar andere. Ne? Das ist halt leider so, wenn du da dran stehst. Das geht gar nicht. Ne? Das geht gar nicht und das ist gar nicht fromm. Aber die Christen betreiben einen recht großen Aufwand und das verursacht auch Kosten. Aber irgendwie ist das dann auch so wie bei den Freunden. Freue mich jetzt schon drauf. Ende Juni Ehlenbruch, Ehlenbike 19. Aber weh uns, wenn wir da nur eine Show abziehen. Da machen wir definitiv was falsch. So nach dem Motto, Hauptsache Krawall, ne? Hauptsache ein paar fette Harleys auf dem Hof, Partystimmung, wow, gute Mucke. Ne? Wenn wir das machen, dann wirbeln wir bloß Staub auf, ohne das, was dahinter steckt. Und dann spreche ich nicht nur von Biker-Godis, das wird nämlich oft so gemacht. Wenn wir es nur so machen, dann werden die Leute wieder nach Hause gehen oder nach Hause fahren und dann sprechen sie von einem gelungenen Event. Wenn es uns aber gelingt, die Menschen bei Ehlenbeik oder auf dem Adventsbasar mit Jesus zu berühren, mit dem Evangelium zu berühren, dann sprechen sie von Jesus. Wir können uns also entscheiden, ob wir nur Staub aufwirbeln wollen oder ob wir die Menschen mit dem Evangelium berühren wollen. Dann haben wir einen ganz anderen Effekt. Darum ist es auch beim Adventsbasar wichtig, wenn so ein kraftvolles Evangelium kommt, wie letztes Jahr, dass dann ringsherum auch Ruhe herrscht. Damit das ankommt, auf was es wirklich ankommt. Damit das rüberkommt, auf das es ankommt. Und dann werden auch Lähmungen überwunden und dann werden Leute feststellen, wow, das ist etwas ganz Besonderes. Und dann sind auch Leute da, die normalerweise nicht in die Kirche gehen. Normalerweise gehe ich nicht in die Kirche, aber das hier. Und wir haben bei Ehlenbeik zweimal Vollmember von den streunenden Wölfen gehabt. Und zweimal Leute vom Mortalis MC. Die sehen so gut wie nie eine Kirche von innen, aber die waren so angerührt von dem, was wir hier machen. Die werden wiederkommen, wenn es passt. Und wenn es uns gelingt, die Lähmung zu überwinden. Ein letztes. Theo Lehmann hat einmal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Kann man sich gut merken. Bei all dem Tollen, was wir machen, bei all den kreativen Ideen, was wir haben, ist die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Also nochmal zu den Freunden. Die haben also nicht aufgegeben, bis sie es geschafft haben, ihren Freund vor die Füße Jesu zu legen. Das ist entschlossene Evangelisation, die bis zum Äußersten geht, die keine Kosten und keine Mühen scheut. Aber was passiert dann? Jesus spricht zu dem Gelähmten, der da vor seinen Füßen landet, Mensch, ich sage dir, deine Sünden sind dir vergeben. Was macht Jesus denn da? Er ist ein Gelähmter, sieht er das nicht? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, die Freunde wollten eigentlich etwas anders. Sie wollten nichts sehnlicher, als dass Mosche wieder gehen kann. Denn in Vers 17 steht ja auch geschrieben, Jesus war da und in ihm war die Kraft zu heilen. Aber was macht Jesus? Er spricht dem Mosche die Vergebung seiner Sünden zu. Weil Jesus ganz genau weiß, ich krieg das hin. Ich kann ihn zum Laufen bringen. Aber was hilft es ihm, wenn er läuft, aber immer noch Richtung Hölle geht? Versteht ihr das? Ich kann ihn wieder zum Laufen bringen, aber dann geht er immer noch in die Hölle. Welch ein Arzt ist Jesus? Er sieht nicht nur das augenscheinliche Problem, er sieht das eigentliche Problem und er behandelt es zuerst. Und an einer anderen Stelle drückt Jesus das noch viel drastischer aus. Er sagt, wenn dein Fuß dich zur Sünde reizt, dann hack ihn ab und werf ihn weg, denn es ist besser, als dass du verkrüppelt in den Himmel kommst, als dass du geheilt in die Hölle gehst oder so ähnlich. Das ist ja drastisch, aber es ist doch so. Was nützt denn, wenn jemand geheilt ist? Das ist wunderbar, aber wenn er gehen kann, aber immer noch Richtung Hölle geht. Und deswegen haben wir in unserer heutigen Zeit in unseren evangelistischen Veranstaltungen, so wie ich finde, eine kleine Akzentverschiebung vorgenommen, die nicht so gut ist. Ja? Wir thematisieren die Einsamkeit. Wir thematisieren die Nöte. Wir sagen, komm zu Jesus, der hilft dir. Wow, und das tut er auch. Halleluja, das tut er. Aber das eigentliche Problem ist, wer aufgrund von Defiziten zu Jesus kommt, dem wird geholfen. Wer aber als Sünder zu Jesus kommt, der wird gerettet. Das ist der Unterschied. Und wir haben so ein bisschen den Mut verloren, eindeutig über Sünde zu sprechen. Und wir müssen das wieder lernen. Wir müssen das wieder lernen, auch über Sünde und über die Folgen von Sünde zu sprechen. Aber bitte nicht als Vorwurf. Nicht als Vorwurf, sondern als Diagnose. Als Diagnose. Und wir sagen dann gleich, und unsere Medizin ist das Evangelium. Und wir sagen, und unser Arzt ist Jesus. Und er hat die Kraft, nicht nur zu helfen, sondern auch zu retten. Jawohl, er kann retten und er kann heilen. Und dann geht Jesus hin und heilt den Mosche. Wir lesen das in den letzten Versen von diesem Abschnitt. Weil Jesus will, dass Mosche voll Freude springt. Mosche soll vor Freude springen und sich über seine Erlösung freuen. Und Mosche wird irgendwann später hören, 3 Jahre später, dass Jesus gesagt hat, geht hin. Und dann will Mosche auch gehen. Und dann soll Mosche auch gehen zu seinen Freunden und diese Freunde mit dem Mann aus Nazareth bekannt machen. Aber dazu braucht er gesunde Beine. Und deswegen rettet Jesus Mosche nicht nur, sondern er hilft ihm auch und er heilt ihn auch. Und das Wunder geschieht. Auch heute, immer wieder geschieht es. Immer wieder werden Menschen im Namen Jesu geheilt. Auch das darf und soll der Dienst unserer Evangelisation sein. Mit einer kleinen Geschichte komme ich zum Abschluss, bevor ich zusammenfasse. 2016 waren wir auf der großen Motorradmesse in Köln, Intermod. Ich war nicht dabei, aber die Holy Riders aus dem Ruhrpott und aus dem Rheinland waren da, aus dem oberbergischen Land waren da. Und da haben wir unser Bibelpavillon aufgebaut und viele, viele Bibeln verteilt, mit Menschen über Jesus gesprochen. Und da kam ein Mann am Stand vorbei, der hat sich eine Biker-Bibel abgeholt und der hatte Krücken. Der hat offensichtlich irgendwas an seinem Bein gehabt. Ne? Unfall war das, genau. Irgendeinen Unfall gehabt und konnte deswegen nicht laufen, war auch schlecht gelaunt. Ja, aber die nächste Saison kommt, dann werde ich wahrscheinlich noch nicht wieder fahren können, meine Beine und so. Ne? Und dann sagte einer aus unserem Team, komm, wir beten mal dafür.
Wie?
Ja, wir beten mal dafür. Für deine Beine.
Ja, das habe ich noch nie gemacht, aber schaden kann es ja nicht.
Ne? So. Dann haben wir für ihn gebetet und dann haben Leute im Namen Jesu Heilung über seine Beine ausgesprochen. Und dann ging er mit seinen Krücken, hat sich bedankt, nahm seine Krücken und ging wieder an seinen Verkaufsstand. Das war auch ein Aussteller. Ne? Aussteller besuchen sich untereinander, haben oft einen guten Kontakt. Ja. Viele Stunden später kam er wieder zu uns an Stand. Ohne die Krücken. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ich kann laufen. Ja, wir haben gar nichts gemacht. Jesus hat es gemacht. So, und dann haben wir weitergesprochen und haben mit ihm über Jesus gesprochen. Ich weiß nicht, wie es geendet ist. Aber Fakt ist, der Herr hat die Kraft zu retten. Der Herr hat die Kraft zu heilen. Denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Ich fasse zusammen. Lass uns beim Evangelisieren nicht vergessen, die Menschen würden gerne kommen, aber sie werden innerlich gehalten durch, ich nenne es mal so, symbolische Lähmungen. Ich habe nur 4 genannt. Darum lass uns einfach natürlich sein. Neu natürlich oder neu kreatürlich. Wir müssen einfach die Kraft unserer neuen Natur, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit nach außen zur Wirkung kommen lassen und dann passiert was im Leben der Leute. Nur dazu ist es wichtig, dass wir sie auch nähren. So wie das Handy. Ne? Das ist nicht nur sonntags in der Ladestation. Das ist immer in der Ladestation, um dann, wenn es darauf ankommt, die Funktion zu aktivieren, die es in sich hat. Und ich sage dir, durch den Heiligen Geist haben wir eine Menge heilsbringender Funktionen in uns, die wir aktivieren können, wenn wir aus der Kraft der neuen Natur leben. Und dann lass uns ausdauernd sein, zielstrebig und nicht aufgeben. Lass uns aufpassen, dass wir Jesus nicht vor den anderen verbarrikadieren durch komische Regeln, Verordnungen oder Rituale. Und wenn es sein muss, dann lass uns ruhig mal ein bisschen Staub aufwirbeln und vielleicht auch sogar mal einen Dachschaden erzeugen, wenn wir anders Menschen nicht zu Jesus bringen können. Aber bei all unserem Bemühen lasst uns nie vergessen, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist Rettung und die Rettung ist so gewaltig, dass auch die Hilfe kein Problem ist. Daher lasst uns glauben, dass der Herr auch heute noch sein Wort bestätigt durch Zeichen und durch Wunder, damit unser evangelistisches Engagement Früchte bringt. Gott segne euch. Amen.